So, wir wollen weiter im Buch Joel machen und wir bewegen uns heute im Joel Kapitel 2 ab Vers 12 bis Ende des zweiten Kapitels. Diesen Text wollen wir uns heute anschauen. Wir haben ihn ich habe ihn unterteilt, so wie er auch in den meisten Übersetzungen oder Bibeln einfach auch voneinander abgegrenzt ist. Das heißt, wir werden uns erstmal Verse 12 bis einschließlich 17 anschauen und im zweiten Schritt dann die Verse 18 bis zum Ende des Kapitels. Und ich weiß nicht, wer vor zwei Wochen da war, aber damit wir so ein bisschen den Zusammenhang nochmal haben zum ersten Kapitel und auch zum Anfang des zweiten Kapitels, wollte ich nochmal kurz wiederholen, was wir am Anfang dieses Buches miteinander gelesen haben und hoffentlich auch ein Stück weit mitgenommen haben. Gott droht den Tag des Herrn an. Das war so eigentlich so mehr oder weniger das, was die ersten eineinhalb Kapitel ziemlich dominiert hat. Also es waren Texte, die sehr bedrohlich waren und die sehr eindrücklich auch gesagt haben, da wird etwas passieren, was unfassbar schlimm ist, etwas, was in sehr Grausamkeit und Brutalität noch nicht da war. Das ist so etwas, das ist die Botschaft, die da kommt. Und dieser Tag des Herrn, dieser Tag wird von mehreren Begleiterscheinungen angekündigt. Also bevor der Tag des Herrn kommt, wird es mehrere Dinge geben, die genauso grausam sind und die gehen diesem Tag des Herrn voraus. Israel wird militärisch angegriffen und wird am Ende sein. Das haben wir im Text letztes Mal gelesen. Also das ist so eine Prophetie, die dort ausgesprochen wird. Die wirtschaftliche und ökologische Situation ist ausweglos. Also wir lesen halt, dass alles kaputt sein wird. Also die ganze Wirtschaft, die ganze Natur, also das Ökosystem sozusagen, es ist alles komplett kaputt, es ist ausweglos. Aber, und da bin ich letztes Mal nicht wirklich drauf eingegangen, aber wurde ich nachher drauf eingesprochen, auch geistlich wird in dieser Zeit nichts mehr laufen, so könnte man es nennen. Also es wird nicht mehr geopfert, das lesen wir, das heißt, geistlich findet in diesem Zeitraum auch nichts mehr statt. Die Feinde Israels werden mit den schlimmstmöglichen Bildern beschrieben. Und so wird einfach dort sehr deutlich, oder so soll den Lesern und Empfängern dieses Briefes sehr deutlich gemacht werden, das, was da kommt, ist fürchterlich. Aber das Schlimmste ist, dass Gott im zweiten Kapitel sagt und durchblicken lässt, dass er diese Armee, die dort kommen wird, die wird dann nochmal explizit beschrieben, dass er sie letztendlich schickt. Also Gott ist derjenige, der das letztendlich auch führt und die Situation für Israel zulässt. Und das ist eigentlich das Schlimmste. Es gibt Ausleger, die meinen, dass das erste Kapitel ein historisches Kapitel ist. Das heißt, das erste Kapitel hat sich bereits erfüllt durch die Assyrer und durch die Babylonier. Und ab dem zweiten Kapitel geht dann die Prophetie los, die noch nicht eingetreten ist. Also alles, was wir quasi ab Kapitel 2 lesen, ist noch nicht eingetreten. Das kann so sein. Wir gehen aber davon aus, zumindest in dem Team, die das jetzt erarbeitet haben, ich hoffe, ich spreche jetzt für alle. Wir gehen davon aus, dass es sich hier um eine große Prophetie handelt, die noch nicht eingetreten ist. Beweise dafür werden wir heute zum Teil sehen, wenn ich es mal Beweise nennen darf. Und vor allem im nächsten Abschnitt wird das ganz deutlich, dass die Dinge noch nicht passiert sind und noch nicht eingetreten sind. Da möchte ich euch dann auch für nächstes Mal schon einladen, wenn wir dann den nächsten Abschnitt lesen. Das, was halt im dritten Kapitel beschrieben wird, ist definitiv noch nicht geschehen. Also es steht noch bevor und somit ist diese Prophetie noch nicht eingetreten. Ich werde da später noch ganz kurz darauf eingehen, an einigen Stellen, warum ich glaube, dass das auch alles eine Prophetie ist, die noch nicht eingetreten ist. Also das erste und das zweite Kapitel. Aber an dieser Stelle reicht es eigentlich. Es ist halt nur so, dass sich für den einen oder anderen, der das gelesen hat, vielleicht die Frage gestellt hat, warum der Schreiber oder warum auch Gott hier sich in den ersten zwei Kapitel inhaltlich leicht wiederholt. Also warum ist das so? Das ist halt auch einer der Punkte, warum einige sagen, okay, Kapitel 1 ist abgeschlossen, Kapitel 2 geht neu los und deswegen ist es eigentlich nicht das Gleiche, sondern es ist etwas leicht anderes. Wir gehen davon aus, dass es nicht so ist. Wir sehen das hier eher als eine Ergänzung. Im ersten Kapitel beschreibt er alles, was passieren wird. Im zweiten Kapitel geht er dann nochmal genauer auf diese Armee ein, die dort kommt. Also es ist ähnlich wie beim Schöpfungsbericht, wo wir auch zwei Kapitel haben, die sich aber wunderbar miteinander ergänzen und sich nicht irgendwie, die nichts Unterschiedliches sagen, sondern sie ergänzen sich nur. Und so ist das hier aus unserer Sicht auch zu verstehen. Fakt ist, dass sehr viele Juden sterben werden. Und wenn wir die Offenbarung dazu nehmen, weil in der Offenbarung lesen wir letztendlich auch Dinge, die parallel beschrieben werden, oder hier werden Dinge beschrieben, die auch in der Offenbarung angerissen werden, dann kann man davon ausgehen, dass 2/3 der Israeliten getötet werden. Ich berufe mich hier auf Roger Libby, der das mal zusammengenommen hat, und er hat diese Aussage getätigt. Also wenn wir das hier nehmen mit den Geschichten und Ereignissen der Offenbarung, dann kann man davon ausgehen, dass das, was hier in den ersten 1,5 Kapitel beschrieben wird, wird dazu führen, dass 2/3 der Israeliten sterben oder getötet werden. Und in dieser Situation, in der sie nichts mehr machen können, also in der sie mit dem Rücken zur Wand stehen und in die Knie gehen, da passiert das, was wir dann heute lesen. Die letzte Frage, die letztendlich hier im zweiten Kapitel gestellt wurde oder die Gott hier stellt, ist: ja, groß ist der Tag des Herrn und sehr schrecklich, wer kann ihn ertragen? Das ist so eine Frage. Und wenn man das alles betrachtet, was davor beschrieben wird und was davor passiert, dann ist klar, dass diesen Tag des Herrn niemand ertragen kann. Der ist so schlimm, den kann niemand ertragen. Und das sollte den Israeliten auch klar werden, dass das, was dort kommt, das ist einfach zu schlimm. Das können sie von sich aus nicht bewältigen. Egal wie militärisch hochgerüstet, wie stark sie sind, das ist einfach zu heftig. Und da steigt jetzt der Text ein, den wir heute gemeinsam einfach anschauen möchten. Und da lade ich euch ein, dass ihr jetzt die Bibel aufschlagt oder nach vorne schaut, mitlest. Joel Kapitel 2 ab Vers 12, und ich lese erst bis einschließlich Vers 17. Doch auch jetzt noch, spricht der Herr, kehrt um zu mir von ganzem Herzen mit Fasten, mit Weinen, mit Klagen. Zerreißt eure Herzen und nicht eure Kleider und kehrt um zu den Herrn, euren Gott. Denn er ist gnädig und barmherzig, langmütig und von großer Gnade, und das Übel reut ihn. Wer weiß, ob er sich wieder abkehrt und es ihn nicht reut und ob er nicht einen Segen zurücklassen wird, Speisopfer und Trankopfer für den Herrn, euren Gott. Stoßt in das Horn in Zion, heiligt ein Fasten, beruft eine allgemeine Versammlung, versammelt das Volk, heiligt die Gemeinde, bringt die Ältesten herbei, versammelt die Kinder und die Säuglinge, der Bräutigam gehe aus seiner Kammer und die Braut aus ihrem Gemach. Die Priester, die Diener des Herrn, sollen zwischen den Hallen, zwischen der Halle und dem Altar weinen und sagen: Herr, habe Mitleid mit deinem Volk und gib dein Erbteil nicht der Beschimpfung preis, dass die Heidenvölker über sie spotten. Warum soll man unter den Völkern sagen: Wo ist nun ihr Gott? Dieser Text folgt jetzt. Also den Israeliten ist klar, es gibt keinen Ausweg, und jetzt kommt Gott und macht nochmal ein Angebot. Und erreicht hier sozusagen dem Volk nochmal den letzten Strohhalm. Es gibt ja diesen Begriff, dass man irgendwann nach dem letzten Strohhalm greift. Das, was Gott ihnen hier reicht, ist viel mehr als ein Strohhalm, aber es ist letztendlich bildlich gesehen die letzte Möglichkeit, die sie haben. Er macht ihnen dieses Angebot. Und er sagt ihnen nochmal: tut Buße. Wir haben das im ersten Kapitel schon mal gelesen, dass es gesagt wurde: tut Buße. Hier geht er nochmal konkreter ein und darauf ein, und er wird hier auch gleich sagen, wie sie Buße tun sollen. Und für die Israeliten ist zu diesem Zeitpunkt auch klar, oder wird zu diesem Zeitpunkt klar sein, dass sie keine andere Möglichkeit haben. Es wird auch nicht mehr diskutiert werden. Können wir vielleicht noch irgendwas selber machen? Weil wir haben ja im ersten Kapitel gesehen, sie stehen mit dem Rücken zur Wand, es hilft nichts. Für sie wird klar sein: also entweder wir tun Buße oder wir sterben. Und dann lesen wir hier, worauf es Gott bei echter Buße ankommt: Fasten, Weinen und Klagen. Vers 13 lesen wir dann: zerreißt euer Herz und nicht eure Kleidung. Und das fand ich ziemlich interessant. Das Zerreißen der Kleidung war gerade im Alten Testament eine sehr verbreitete Art, zu trauern und das Ganze, also seine Trauer auch wortlos zu zeigen, also ohne dass man irgendwas gesagt hat, wenn man die Kleider zerrissen hatte, dann wussten die anderen Menschen auch, dieser Mensch trauert. Und man hat damit aber auch andere Dinge ausgedrückt. Also es war jetzt nicht nur ein Zeichen für Trauer, sondern man hat auch andere tiefe Gefühle damit ausgedrückt, wie zum Beispiel Verzweiflung, Demütigung oder Empörung auch. Man hat damit Schmerz und Trauer ausgedrückt. Wir lesen das aber auch im Neuen Testament. Also das ist jetzt nicht etwas, was nur im Alten Testament stattfand. Das werden wir auch, es wird uns auch in den anderen Propheten noch begegnen, dass beispielsweise auch ganze Städte Buße tun oder ihre Verzweiflung auf diese Art und Weise zeigen. Aber wir lesen auch im Neuen Testament davon, zum Beispiel als der hohe Priester Kaiphas, als es zu einem Gespräch kommt zwischen Jesus und ihm, da zerreißt er auch seine Kleider und sagt, das ist Gotteslästerung. Also als ein Ausdruck der Empörung da eher, also da nicht wegen Trauer oder Verzweiflung, sondern ein Ausdruck der Empörung, zerreißt er seine Kleider. Aber es gibt im Neuen Testament noch eine andere ziemlich zentrale Begebenheit, in der auch etwas zerrissen wurde. Und auch wenn ich mich hier jetzt ein wenig vom Text löse oder ein bisschen abstoße, glaube ich, dass es trotzdem wichtig ist, dass wir das mit reinnehmen, da es hier in diesem Abschnitt um die Merkmale echter Buße geht. Also Gott sagt dem Volk, wie sie Buße tun sollen. Und vor allem sagt er, wie er sich das vorstellt, wenn Buße getan wird. Und es gibt eine Begebenheit im Neuen Testament, die auch im Zusammenhang mit Buße steht. Und da hoffe ich, dass ich gleich dann wieder den Bogen zurückkriege. Als Jesus Christus am Kreuz auf Golgatha starb, zerriss der Vorhang im Tempel. Und es ist, denke ich, für die meisten von uns jetzt keine Überraschung. Der Vorhang war die Trennung zwischen der Anwesenheit Gottes im Tempel und den Menschen. Und durch den Tod von Jesus Christus wurde diese Trennung aufgehoben. Der Weg zum Vater und eine Beziehung zum himmlischen Vater wurde möglich. Und wenn wir Menschen auf dieser Erde echte Buße tun und unser Herz zerreißen, das, was Gott hier verlangt, dann wird das zerrissen, was uns von Gott trennt. Das soll zerrissen werden. Dann wird Beziehung zum himmlischen Vater möglich. Und das ist etwas, was wir auf jeden Fall auch mitnehmen, darauf, das werde ich später auch nochmal erwähnen. Also Gott will, dass Veränderung in unserem Herzen stattfindet. Es bringt nichts, wenn wir erkennen, dass wir auf dem falschen Weg sind, dass wir irgendwelche Äußerlichkeiten ändern, aber unser Herz nicht ändern. Und Gott fängt da an, wo es am wichtigsten ist, nämlich am Herzen. Und er sagt, zerreißt euer Herz. Also wenn das Herz sich ändert, dann kann sich der Rest auch ändern. Und ändert euer Denken. Im Alten Testament auch oft das Herz als das Zentrum des Denkens. Und deswegen ändert euer Denken, ändert, zerreißt euer Herz damit. Und da fängt echte Buße dann auch an. Und wir kennen das heute auch. Es hat sich da eigentlich nichts geändert. Weiter wird im Text deutlich, dass es sich hier also nicht um die Buße von einzelnen Menschen handelt. Also es ist nicht so, dass das einfach gesagt wird, ja, tut Buße oder tu Buße und dass es so eine persönliche Sache ist, sondern es wird hier deutlich, wenn wir diesen Text lesen, dass das eine Anforderung an, das, an eine große Menge ist, an das ganze Volk. Vers 15, wenn wir das nochmal lesen, oder Vers 16 wiederholt das auch nochmal, dass das ganze Volk gesammelt werden soll und das ganze Volk soll Buße tun. Und in dieser Zeit wird sich auch alles auf Buße tun beschränken. Das ist mir auch nochmal wichtig geworden. Also in dieser Zeit wird es nicht mehr so sein, dass Israel noch viel macht. So verstehe ich den Text hier. Es wird kein kurzer Moment sein, also dass das Volk sich einfach trifft und sagt, so jetzt tun wir Buße und wir beten und dann ist das erledigt. Sondern das wird wahrscheinlich ein längerer Moment sein, wo das Volk wirklich fastet. Weil Fasten tun wir nicht von 8 bis 12. Sondern Fasten tut man einen längeren Zeitraum. Also es ist ja ein Begriff, wenn ich sage, ich habe von 12 bis 8 nichts oder von 8 bis 12 nichts gegessen, dann würde ich nicht sagen, ich habe von in diesem Zeitraum gefastet, sondern Fasten beschreibt immer einen längeren Zeitraum. Etwas, wo man ganz bewusst auch mit dem Hunger konfrontiert wird, in der Regel. Also können wir davon ausgehen, dass sich das hier auch um einen längeren zeitlichen Abschnitt handelt, wo das Volk wirklich Buße tun wird, wo das Volk klagen wird, wo das Volk um Vergebung beten wird und auch opfern wird und wo der geistliche der geistliche Dienst letztendlich auch wieder erneuert wird. Und man wird das tun, um Gott letztendlich um Hilfe zu bitten. Und am Ende sehen wir hier ein weiteres Merkmal echter Buße. Menschen, die von Gott im Herzen verändert wurden, denen geht es immer in erster Linie um die Ehre Gottes. Und das finde ich so interessant. Also am Ende geht es hier letztendlich darum, wenn wir das nochmal lesen, Vers 17. Herr, habe Mitleid mit deinem Volk und gib dein Erbteil nicht der Beschimpfung preis, dass die Heidenvölker über sie spotten. Und dann geht es letztendlich um die Ehre Gottes. Warum soll man unter den Völkern sagen, wo ist nun ihr Gott? Also sie beziehen sich letztendlich auf, oder es geht letztendlich darum, Herr, es geht um dich und du sollst groß bleiben. Und wir bitten dich darum, dass du eingreifst, damit nicht letztendlich auch dein Name klein gemacht wird. Wir haben etwas Ähnliches, zumindest in der Formulierung ähnlich. Bei Mose finden wir das, wo er letztendlich auch darum bittet und sagt, um deines Namens willen. Also nicht um mich, es geht nicht um mich, sondern es geht um dich. Und hier in dieser Stelle, möchte ich jetzt noch kurz einbringen, das lesen wir oder sehen wir ein Indiz auch dafür, warum das Ganze hier noch in der Zukunft liegt, das, was hier beschrieben wird. Also Israel hat als Nation, also als ganze Volksgemeinschaft, als Religion, die Juden haben den Messias noch nicht als Messias, also haben Jesus Christus noch nicht als Messias angenommen. Das liegt also noch in der Zukunft. Also ist das, was wir hier lesen, definitiv noch nicht eingetreten. Hat jemand vielleicht noch irgendwie Gedanken oder Fragen oder irgendwelche Anmerkungen zu diesem ersten Abschnitt? Ist mir beim letzten Mal komplett durchgegangen, weil ich schon jahrelang keine Bibelarbeit mehr hier gemacht habe und immer so im Predigtmodus bin und da stellt man keine Fragen oder zumindest keine Fragen, auf die man eine Antwort erwartet. Deswegen aber habe ich erst gemerkt, dass ich fertig war und dann die Gebetsanliegen aufgeschrieben habe, aber dachte, ja, jetzt schon zu spät. Aber heute habe ich es mir hier groß notiert. Also hat jemand irgendwie Gedanken oder auch noch einen Gedanken zu diesem Abschnitt oder eine Frage?
Ja. Sagen Sie hier, dass in Vers 17 der Tempel beschrieben, dass der Tempel beschrieben wird, der jetzt nicht da ist. Und hier werden die Priester die große Funktion. Überwiegend werden ja im Geist, wenn die Priester angefangen haben, dass sie die geistliche Funktion verlassen haben. Aber hier fangen die auch an, die große Funktion zu tun. Und genau das wird passieren, und zwar alle, die Säuglinge, alle werden rauskommen und werden alle gemeinsam wirklich von Herzen zu Gott kehren. Also das ist schon, was da passieren wird, wird einfach nur groß sein. Und dann lesen wir auch gleich, was dann passieren wird. Ne?
Genau. Okay, also letztendlich ist einfach wichtig, dass wir immer wieder auch so eine gewisse Abfolge des Buches verstehen. Gott macht den 1,5 Kapitel klar, Leute, es ist ganz, ganz dunkel, es sieht ganz, ganz schlecht um euch aus. Ihr könnt euch auch nicht mehr weiterhelfen und die werden es versuchen natürlich. Also kein Land wird sich einfach so überrennen lassen und sie werden sich nach allen Kräften wehren, aber sie werden am Ende sein, weil Gott letztendlich sein Volk oder das Volk an die Wand drückt, weil Gott dahinter steht. Deswegen werden sie mit dem Rücken zur Wand stehen, aber Gott gibt ihm bis zum Ende immer wieder dieses Angebot und sagt ihnen, tut Buße, tut Buße, tut Buße. Und sie werden irgendwann Buße tun, wenn sie einsehen, dass sie mit der eigenen Kraft und auch vielleicht mit ihrem Glauben oder was sie dann auch haben werden, nicht weiterkommen. Ja, und was dann passiert, das wollen wir jetzt gemeinsam lesen. Und wir lesen weiter ab Vers 18 bis zum Ende des Kapitels. Dann gerät der Herr in Eifer für sein Land und hat Mitleid mit seinem Volk. Und der Herr wird antworten und zu seinem Volk sprechen: Siehe, ich sende euch Korn, Most und Öl, dass ihr davon satt werden sollt, und ich will euch nicht mehr der Beschimpfung preisgeben unter den Heidenvölkern, sondern ich will den von Norden kommenden von euch entfernen und ihn verstoßen in ein dürres und wüstes Land, seine Vorhut ins östliche Meer und seine Nachhut ins westliche Meer. Und sein Gestank soll aufsteigen und sein Verwesungsgeruch sich erheben. Denn er hat groß getan. Fürchte dich nicht, o Land, sondern frohlocke und freue dich, denn der Herr hat Großes getan. Fürchtet euch nicht, ihr Tiere des Feldes, denn die Auen der Steppe sollen grünen und die Bäume sollen ihre Früchte tragen. Der Weinstock und der Feigenbaum, so viel sie nur können. Und ihr Kinder Zions, frohlockt und freut euch über den Herrn, euren Gott, denn er gibt euch den Frühregen in rechtem Maß und er lässt euch am ersten Tag Regengüsse herabkommen, Frühregen und Spätregen. Und die Tenne sollen voller Korn werden, und die Tennen sollen voller Korn werden, und die Keltern von Most und Öl überfließen. Und ich werde euch die Jahre zurückerstatten, welche die Heuschrecken, der Fresser, der Verwüster und der Nager verzehrt haben, mein großes Kriegsheer, das ich gegen euch gesandt habe. Und ihr sollt genug zu essen haben und satt werden und den Namen des Herrn eures Gottes loben, der wunderbar an euch gehandelt hat. Und mein Volk soll nie mehr zu Schanden werden. Und ihr sollt erkennen, dass ich in Israels Mitte bin und dass ich, der Herr, euer Gott bin und keiner sonst. Und mein Volk soll nie mehr zu Schande werden. Das ist das, was Gott tun wird, wenn das Volk Buße tut, wenn das Volk sich zu ihm bekehrt. Das ist das, was er verspricht und was dann nach dieser Zeit, von der wir letztes Mal gelesen haben und nach der Buße, die wir gerade angeschaut haben, was dann passieren wird. Ich habe mir die Frage gestellt, okay, was willst du hier eigentlich zu sagen? Also der Abschnitt ist endlich mal, ich sag mal, nach den anderen Abschnitten ein Abschnitt, den man einfach versteht, wenn man ihn liest. Zumindest ging es mir so. Man liest es und man weiß sofort, okay, damit ist gemeint. Also es wird wieder dem Volk wieder gut gehen, es wird alles wieder hergestellt werden. Aber ich musste hier, als ich diesen Abschnitt gelesen habe, sofort an den Vers 13 denken. Gott ist gnädig, Gott ist barmherzig, Gott ist gütig und von großer Gnade. Und in Vers 13 sehen wir so den Charakter Gottes in diesem Buch. Das ist das, was Gott eigentlich will. Also Gott hat, auch wenn er diese eineinhalb Kapitel davor zulässt, Gott will das Volk nicht einfach nur strafen. Gott hat, das ist nicht seine Absicht dahinter, sondern die Absicht Gottes, warum er diese eineinhalb Kapitel oder das, was in den eineinhalb Kapitel steht, warum er das tun muss, ist, damit das eintritt, was wir hier lesen, damit sein Volk sich zu ihm bekehrt. Und ich weiß nicht, ob ihr diesen Text aus dem ersten Kapitel noch so vor Augen habt oder ob ihr noch ungefähr wisst, worum es da geht. Mir ist hier eine Sache aufgefallen. Ich weiß nicht, ob euch das auch aufgefallen ist. Ist euch irgendwas aufgefallen, als ihr diesen Text gerade gelesen habt? Ja. Ja. Genau. Also Timotheus sagt, wir lesen hier von der Wiederherstellung der Landwirtschaft oder des Ökosystems sozusagen, also die Bäume, die Felder und so weiter, die Wiesen. Aber letztendlich ist das eine Spiegelung eigentlich des ersten Kapitels. Das, was dort alles kaputt gemacht wird, zertrampelt wird, vernichtet wird, das alles stellt Gott wieder her. Das richtet er wieder auf. Und am Ende sagt er sogar, ja, und das, am Anfang lesen wir da das, was der, wir können es nochmal lesen, Kapitel 1, was der Nager übrig ließ, das hat die Heuschrecke gefressen. Was die Heuschrecke übrig ließ, das hat der Fresser verzehrt. Und was der Fresser verschont, das hat der Verwüster aufgefressen. Und am Ende geht er sogar darauf ein, dass er sagt, das alles, was diese, jetzt habe ich den Vers hier gerade nicht vor Augen. Vers 25. Das alles, was die Heuschrecke, der Fresser, der Verwüster und der Nager, also er greift das nochmal auf. Das alles, was da kaputt gegangen ist, das werde ich euch vielfach zurückgeben. Also Gott stellt wieder her, Gott gibt sogar mehr danach als das, was sie vorher hatten. Und ich habe vorher gesagt, dass wir das so sehen, dass das hier eine durchgängige Prophetie ist. Das ist für mich auch, zumindest für mich ist das ein Argument, ich weiß jetzt nicht, ob das standhält. Aber wenn sich das erste Kapitel wenn wir das erste Kapitel losgelöst von dem zweiten, dritten, vierten sehen sollten, dann verstehe ich nicht, warum er hier, wo er über etwas schreibt, was ganz offensichtlich noch nicht eingetreten ist, das genaue Gegenteil von dem beschreibt, was in Kapitel 1 ist. Also versteht ihr meinen Gedanken? Also wenn sich Kapitel 1 schon erfüllt hat, dann würde es für mich mehr Sinn machen, wenn er hier in diesem Text irgendwie auf das eingeht, was er dann in Kapitel 2 über die Armee schreibt. Aber er greift das erste Kapitel auf und das ist auch für mich so ein Argument dafür, dass das letztendlich ein Ereignis ist und dass alles, was wir in diesem Buch lesen, eine große Prophetie ist, die sich in der Zukunft dann auch so, wie wir es hier lesen, erfüllen wird. Der Herr wird sein Volk wiederherstellen und also nach diesem Ereignis, also nach der Buße des Volkes, wird Israel nie mehr zuschanden werden. Ist euch das aufgefallen? Nie mehr zuschanden. Und er benutzt das gleich zweimal. Also es ist scheinbar wichtig, dass diese Tatsache hier auch nochmal betont wird. Also es direkt hintereinander am Ende des Kapitels. Ende vom Vers 26, zumindest in meiner Übersetzung, und mein Volk soll nie mehr zu Schanden werden, und am Ende vom 27. Vers auch, und mein Volk soll nie mehr zu Schande werden. Also zweimal eigentlich mehr oder weniger die identische Formulierung, der exakte Gedanke, der hier zweimal aufgegriffen wird. Und das ist ein weiterer Beweis dafür, dass das, was wir hier lesen, noch in der Zukunft liegt, weil wir sehen es ja aktuell, dass es nicht so ist. Also dass Israel sehr wohl Probleme hat und dass sehr viele versuchen, Israel anzugreifen. Und nach diesen Ereignissen, nach dieser Buße, wenn Gott das Volk wiederherstellt, dann wird dem Volk nie mehr etwas passieren. Also das ist in der Zukunft, das ist ganz, ganz weit am Ende von dem, was wir alles in der Bibel lesen, was uns berichtet wird über die letzten Tage. Gibt es hier noch Gedanken oder Anmerkungen zu diesem Abschnitt?
Du hattest den Gedanken schon mal erwähnt, aber in Vers 25 wiederholt es sich, dass Gott sagt, mein großes Kriegsherr, das ich gegen euch gesandt habe. Es ist einfach so krass, dass Gott Leute in Bedrängnis führt, um sie letzten Endes zu erreichen, dass sie den wahren Gott anerkennen. Ich hatte das letzte Nacht ein Kollege, ein Schicksalsschlag bei einem Freundespaar und ein Kind ist gestorben und hin und her. Er sagte, die haben sehr wenig mit Gott zu tun und haben wildes Leben mit Party und alles Mögliche. Und er denkt so nach, er selbst ist nicht im Glauben, ist nicht bekehrt, weiß aber alles über den Glauben. Ja, sagt er. Und jetzt hat der Mann sich bekehrt, sagt er.
Ja, ist letztendlich auch etwas, was wir gleich in die Anwendung auch mit reinnehmen können. Ist auch etwas, was mir in der Vorbereitung auch wichtig wurde, gerade auch in Bezug, wenn wir das erste Kapitel immer vorhalten. Ne? Und das erste Kapitel ist ja im Vergleich hierzu wirklich ein sehr dunkles Kapitel. Aber es musste, diese eineinhalb Kapitel mussten vorher stehen, damit das passiert, was wir hier lesen. Ne? Also. Kommen wir zur Anwendung und am Ende möchte ich das nochmal in den Gesamtgedanken einordnen. Also welche Dinge, was können wir hier mitnehmen? Also es ist ja ein sehr schöner Text, ist ein bisschen einfacher vielleicht als letztes Mal hier Dinge rauszunehmen für uns, vor allem auch in den Alltag mitzunehmen. Aber die erste Sache, die ich mir hier rausgeschrieben habe, und ihr könnt euch gleich auch noch überlegen und das vervollständigen, Gott geht Sündern bis zum Ende nach. Das ist mir hier wieder deutlich geworden. Also Gott geht nach. Und hätte bestimmt viele Möglichkeiten gegeben, dass er irgendwann gesagt hätte, so bis jetzt, also der Punkt ist erreicht. Aber er geht nach und er geht nach und er geht nach. Und selbst da, wo sie ganz am Ende sind, und das ist auch eine der Eigenschaften Gottes, da ist er da. Da, wo nichts mehr geht, da gilt sein Angebot immer noch. Und das finde ich so großartig. Und das ist das Wesen Gottes. Das ist nicht erst das Wesen Gottes nach dem Tod von Jesus Christus auf Golgatha. Das ist bereits Gottes Wesen im Alten Testament. Das ist Gottes Wesen. Das ist unser Gott. Und wir lesen es in Vers 13 letztendlich. Gott ist gnädig, Gott ist barmherzig, er ist langmütig und von großer Gnade. Das dürfen wir mitnehmen, dass Gott hinterhergeht. Und das kann uns auch Mut geben. Also ich denke, die meisten von uns sind bekehrt, sind irgendwie in einer Nachfolge. Da ist das jetzt nicht so ein entscheidender Punkt oder es ist nicht so eine neue Erkenntnis, aber vielleicht beten wir für jemanden oder Angehörige, Freunde, Kinder, Partner, wie auch immer. Wir dürfen wissen, dass Gott nachgeht. Gott geht nach. Egal wie weit, wie lange es dauert, wie tief in Sünde, Gott ist da. Und selbst wenn diese Menschen ganz am Ende sind, Gott wird da sein. Auch wenn kein anderer Mensch da ist, Gott wird da sein. Und sein Angebot gilt. Das Zweite, was mir hier wichtig wurde, gerade in Bezug auf Israel, Gott hält seine Treue, ohne sein Wort zu brechen. Ich möchte das mal kurz erklären. Also Gott rettet das Volk hier, das er erwählt hat. Also er hat es ja im Alten Testament, Abraham, er hat ja eine Verheißung gegeben und man stellt sich ja irgendwann die Frage dann, na, wie soll das noch funktionieren? Das Volk lehnt Gott ab und so weiter, das Volk lehnt den Messias ab. Wie soll das noch irgendwie funktionieren? Aber ich finde es so genial zu sehen, dass Gott an sein Ziel kommt. Gott kommt an sein Ziel, ohne sein Wort zu brechen. Gott sagt nicht einfach, ja egal, ich habe es mal gesagt und auch wenn sie jetzt nicht Buße tun wollen, aber ich habe halt mal, nein. Letztendlich tut das Volk Buße und Gott steht zu seinem Wort, dass er treu ist. Aber, und das ist auch ganz wichtig, dass wir das verstehen, der Grund für die Errettung ist nicht die Tatsache, dass es Israeliten sind, also dass die Juden Juden sind, sondern der Grund wird sein, dass sie Buße tun und letztendlich Jesus Christus als Messias annehmen werden. Das ist der Grund, wie bei jedem anderen Menschen auf dieser Welt auch. Und somit kommt Gott zu seinem Ziel, ohne sein Wort zu brechen. Er ist gerecht und er ist zu jedem gleich. Ein weiterer Punkt, und das ist eher eine Frage, die ich mir gestellt habe, und die ist auch sehr persönlich, die kann sich jeder von euch auch stellen. Geht es mir um die Ehre Gottes? Geht es mir in meinem Leben um die Ehre Gottes? So wie wir es hier am Ende gezeigt haben. Also dieser Wunsch, dass es um die Ehre Gottes geht in meinem Leben, das ist ein Merkmal von wahrer Buße, von echter Buße, von einer echten Umkehr in meinem Leben. Und deswegen dürfen wir uns in allem, was wir tun, diese Frage stellen. Auch ganz praktisch. Geht es mir um die Ehre Gottes? Mit dem, was ich vorhabe, mit meinen Zielen, mit den Wünschen, die ich habe, mit meinen Zukunftsvisionen, ist das letztendlich das, worum es mir geht? Das ist relativ praktisch, aber auch sehr persönlich und das kann jeder mitnehmen und sich selber beantworten. Und der letzte Punkt, echte Buße beginnt im Herzen. Also das ist auch wiederum nichts Neues, aber ich glaube, es ist trotzdem unfassbar schwer. Und ich glaube, dass auch wir Christen oft ein Problem damit haben, weil wir uns irgendwie davon beruhigen lassen, wenn äußerlich viele Dinge in Ordnung sind. Gerade wenn wir länger mit Sünde zu kämpfen haben, dann beruhigen wir uns irgendwie damit, dass es äußerlich, kriegen wir es noch irgendwie hin. Und das ist dann oft wie so Schneeschieben mit nassem Schnee. Ich glaube, jeder, der das gemacht hat, je länger man schiebt, irgendwann kann man nicht mehr. Und da beginnt das Problem, dass man letztendlich im Herzen keine Buße getan hat. Und deswegen immer wieder, Buße beginnt im Herzen. Da, wo es keiner sieht, da beginnt die Veränderung. Und wenn sich das verändert, dann verändert sich wirklich was im Leben. Und ich finde, das ist auch so, das spiegelt sich auch so in der Geschichte von Israel wieder. Das Problem war einfach ganz oft, dass sich im Herzen des Volkes nichts geändert hat. Man hatte einen guten König, der war gottesfürchtig, es ging dem Volk gut, es kam der nächste König, er war nicht gottesfürchtig und es ging dem Volk weg. Aber ich habe mir die Frage gestellt, was ist im Volk? Warum? Und es gibt auch die großen Propheten, die genau dieses Problem aufgreifen und dann auch sagen, ihr habt ein steinernes Herz. Also echte Buße beginnt im Herzen und hat nicht unbedingt etwas sofort mit irgendeiner äußerlichen Veränderung zu tun. Ist auch vielleicht ein Punkt für uns, wenn wir mit Menschen arbeiten, die auf dem Weg sind, oder die sich bekehrt haben und die ersten Schritte im Glauben machen. Es geht nicht darum, einen Menschen äußerlich so zu machen, wie wir es gern hätten. Das Entscheidende ist, dass Gott sein Herz verändert. Das ist auch wiederum etwas sehr Praktisches und das dürfen wir auch mitnehmen. Dass wir immer wieder auch darum beten, dass Gott das Herz der Menschen verändert. Denn dann verändert sich wirklich das Leben dieser Menschen. Gibt es noch Anwendungen von euch? Gedanken, die euch wichtig geworden sind, gerade im Zusammenhang mit diesem Text?
Ja, also, wenn Gott dich segnet, dann hast du alles. Das ist großartig. Also, was ich auch interessant finde, ist, man kann hier den Abschnitt durchgehen und kann sich mal so ganz kurz überflogen. Es ist fast jedem Vers, lesen wir, dass Gott etwas aktiv tut. Vers 21, denn der Herr tut Großes. Vers 23, denn er gibt euch den Frühregen, er vertreibt, er macht, er tut. Also die ganze Zeit ist Gott der Handel, und ich finde das so schön, im Kontrast zu sehen. Aber vorher versucht das Volk irgendwie selber und es klappt einfach gar nichts. Und dann dieser heftige Kontrast, wo Gott sagt, hört doch endlich auf, von mir wegzulaufen. Ja? Und in dem Augenblick, wo ihr euch quasi von mir finden lasst, in dem Augenblick übernehme ich. Das wird dann auch klappen.
Ja.
Ich finde das hier auch, dass man das hier so schön sehen kann. Das finde ich auch eine ebenso Anwendung. Also dass wir im Endeffekt ein bisschen loslassen davon, immer alles selber machen zu wollen. Ne? Also im Sinne von, ich kriege das auch schon irgendwie auf die Kette, dann zu sagen, so wie Paulus sagt, aus Gnade bin ich, was ich bin. Ne? Bei Gott.
Ja. Auf jeden Fall. Also mir ist das auch aufgefallen und vor allem, was mir halt auch noch aufgefallen ist, das beginnt ja dann, gerät der Herr in Eifer. Also Vers 18. Und ich finde, wenn man das so liest, dann hat man auch wirklich das Gefühl, dass Gott nur darauf wartet und dass Gott will. Und als die Buße passiert, als das Volk wirklich, dann legt er sofort los. Und das ist nicht nur, dass er sagt, ja, ich tue jetzt das, was ich tun muss, sondern er will das Volk einfach segnen. Er will es verändern und er gibt und gibt. Und das ist auch etwas, glaube ich, was wir in unserem Leben erleben. Hoffentlich erleben oder vielleicht schon mal erlebt haben, auch in einzelnen Situationen, in Momenten, wo wir bereit sind, dem Herrn unsere Situation oder auch unser Leben oder unsere Probleme hinzulegen, da merken wir auf einmal, wie Gott das auf wunderbare Art und Weise wirklich löst. Er will unsere Probleme wirklich, um sie zu lösen, um uns zu segnen. Ne? Ja. Gut, ansonsten keine Fragen. Ich hatte mich nämlich auch schon, ich hatte überlegt, okay, was können für Fragen kommen. Ich dachte, welche Armee wird da kommen? Es ist halt ziemlich interessant, ist für das Textverständnis nicht so wichtig, aber der Text spricht hier von einem König aus dem Norden. Es ist laut alttestamentlicher Prophetie immer Syrien gemeint. Also Roger Libby legt das so aus, dass das wahrscheinlich eine islamische Koalition sein wird, die sich irgendwann dann zusammen schließen wird und dann vom Norden dieses Land angreifen wird. Man wird es sehen. Letztendlich wird halt nur das eintreten, was hier steht, und das ist gewiss, dass das eine unfassbar schreckliche und angsteinflößende Armee sein wird. Das ist halt nur vielleicht so als für den Hinterkopf, könnt ihr gerne weiter forschen. Gut, zum Abschluss wollte ich das jetzt nochmal in diesen Gesamtfaden, den Witterli ganz am Anfang, als er das Buch vorgestellt hat, über das Buch geschrieben hat, wollte ich das nochmal einordnen. Wir haben es gerade schon so ein bisschen getan, aber auch für uns, dass wir immer wieder verstehen, was passiert und wie kommt Gott zu seinem Ziel. Wir hatten das ganze Buch ja überschrieben mit den Worten, aus der Dunkelheit ins Licht. Und beim letzten Mal hatten wir festgestellt, dass Gott dem Volk erstmal klar machen muss, wie dunkel es wirklich ist. Also er muss ihnen sozusagen die Augen für die Dunkelheit öffnen. Und nachdem er das gemacht hat und einfach aufhört und einfach sagt, wer kann den Tag des Herrn ertragen und sie das ganze Elend und das Ausmaß sehen, dann kommt es hier zur Buße. Und Gott begegnet uns, und das ist auch letztendlich das, was wir hier lesen, Gott begegnet uns Menschen und den Israeliten hier in der tiefsten Dunkelheit und verändert das Leben. Es beginnt immer damit, dass das Herz verändert wird. Also hier beginnt Gott mit dem, was man eigentlich direkt von Kapitel 1 erwartet hätte, dass er das Volk tut Buße. Irgendwie ist ja das so das, was man sich gewünscht hätte. Kapitel 1, das Volk tut Buße und Gott segnet sofort und Gott vertreibt die Feinde und so weiter. Aber das lesen wir nicht. Wir lesen erstmal die Dunkelheit, die da sein wird. Und dann lesen wir hier, dass das Volk Buße tun wird. Und Gott führt sie Stück für Stück ins Licht. Aber diese Dunkelheit und dieses auch in die Dunkelheit führen, gehört dazu. Das ist ein Teil des Weges, um ins Licht zu kommen. Und da möchte ich euch einfach motivieren, dran zu bleiben und auch zu sehen, welche Elemente oder was alles auf diesem Weg ins Licht letztendlich passiert. Nächstes Mal werden wir damit weitermachen. Das ist ein kurzes Kapitel, aber sehr interessant. Möchte ich euch einfach einladen, lest es schon mal. Informiert euch vielleicht oder vielleicht auch nicht, dann ist man nicht so voreingenommen, dann kann man es einfach hier gemeinsam lesen. Aber lest das Kapitel 3 und 4 gerne auch schon, damit wir nächstes Mal gemeinsam weiter herausfinden und lernen können, was Gott uns hier in diesem Buch einfach hinterlassen hat. Amen. Ich würde gerne jetzt die Bibelarbeit abschließen mit einem Gebet. Lass uns dazu aufstehen.